Deutschlandfunk Nova. 100.
Jetzt wechseln wir die Perspektive in der 100. Von Menschen mit Behinderung zu Menschen ohne Behinderung. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass uns aufgefallen ist, wie wenig Kontakt wir mit behinderten Menschen hatten. Und generell leben die meisten von uns ja irgendwie in so einer Blase. Akademikerblase, würde ich das mal sagen, Mittelschichtblase oder sowas, ne? Und die Jungs, die sind früher auf jeden Fall da mal rausgekommen, weil es den Wehrdienst gab oder den Zivildienst. Da lernt man dann Menschen mit anderem Background kennen und im Zivi dann vielleicht eben sogar sowas wie Armut, sowas wie Alter, wie Krankheit oder eben Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, es täte wirklich vielen Menschen gut, einmal die Lebensrealität von anderen kennenlernen, bevor es zum Beispiel vom Gymnasium direkt wieder auf die Uni geht, immer irgendwie gepampert von Mama und Papa. Benny Bauerdick hat es jedenfalls gut getan, auch wenn er das eigentlich alles so gar nicht geplant hatte.
Es muss irgendwann im Jahr 2007 gewesen sein. Da flatterte ein Brief vom damaligen Kreiswehrersatzamt in Siegen ins Haus, adressiert an mich, Benjamin Manfred Bauerdick. Der Brief lag auf der Holztreppe im Flur. Da lag sie, wenn denn mal Post für mich kam, eigentlich immer. Und die Nachricht war ein Schock. Antrag auf Kriegsdienstverweigerung abgelehnt, stand in dem Schreiben. Das war das Einzige, was ich gelesen habe. Ich weiß noch, dass ich völlig fassungslos war in dem Moment und, naja, dass ich plötzlich Schiss hatte. Also ich habe mich schon mit Gewehr und Tarnklamotten im Matsch liegen gesehen. Ich war 18, hatte fast mein Abi in der Tasche und das Wichtigste war einfach das Feiern mit Freunden. Wie man eine Verweigerung schreibt, damit habe ich mich eigentlich wenig bis gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe in der Schule Shakespeare analysiert und eine Rede von George Bush. Was soll denn da schon groß schiefgehen, dachte ich. Aber die Darlegung der Beweggründe muss ausführlich, authentisch und nachvollziehbar erläutern, warum der Dienst mit der Waffe aus Gewissensgründen nicht geleistet werden kann. Naja, meine Argumente schienen ja äußerst authentisch und nachvollziehbar gewesen zu sein. Nach dem Brief war ich irgendwie erstmal verzweifelt. Aber ich hatte noch einen Versuch, nahm also dieses Mal das Verweigerungsschreiben meines Klassenkameraden, dessen Verweigerung bereits bewilligt wurde, änderte hier und da ein paar Wörter ab und probierte es nochmal. Wochen später dann Erleichterung, Wehrdienstverweigerung akzeptiert. Tja, so war er, der Benny im August 2008. Und so lebenstauglich habe ich dann auch meinen Zivildienst angetreten. Im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe, im Sauerland. Ich wusste, da sterben Kinder. Ich wusste, ich werde in der Pflege arbeiten, mit Menschen arbeiten, die eine Behinderung haben. Und ich wusste, ich werde bestimmt schlimme Dinge sehen und erleben. Aber was das bedeutet, das war mir noch nicht klar. Für mich war es in dem Moment einfach nur besser als Bundeswehr. In Wirklichkeit war ich aber einfach noch total grün hinter den Ohren.
Aber Benni, haben wir dir nicht auch beigebracht hier, also außer den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, haben wir dir nicht auch beigebracht, wie zum Beispiel eine Waschmaschine funktioniert?
Ist das so?
Oder eine Spülmaschine? Doch, ich meine, ich könnte mich da dunkel dran erinnern, dass wir dir das Bundprogramm erklärt haben an der Waschmaschine.
Ja, noch nie eine Maschine Wäsche angestellt, aber die Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen. Ja, das kann ja lustig werden. Das war übrigens gerade Pflegerin Julia, die mich da schmerzlich an meine mangelnde Selbstständigkeit von damals erinnert. Ich habe viel und oft mit ihr zusammengearbeitet. Julia ist auch heute noch Pflegerin im Kinder- und Jugendhospiz. Ich treffe sie dort nach über 10 Jahren wieder. Sie hat extra alte Fotos rausgekramt. Ich war etwas moppeliger als heute, mit einem dunkelbraunen Pottschnitt und einem Pony, der mir immer so halb im Gesicht hing. So sah ich damals aus.
Ich weiß, als du hier angefangen hast, dass du am Anfang echt total zurückhaltend und schüchtern warst. Und man merkte einfach, dass du auch erstmal ja, dich an die Situation gewöhnen musst, dass man jetzt erstmal auch arbeitet im Schichtdienst mit behinderten Kindern und Jugendlichen oder mit kranken Kindern auch. Und man wird ja schon auch mit Dingen konfrontiert, mit denen man sich vorher überhaupt nicht beschäftigt hat irgendwie. Ne? Auch mit Erkrankungen, mit Verhaltensweisen. Die Kinder sehen ja auch schon mal anders aus wie, sag ich mal, in Anführungsstrichen normale Kinder. Das ist natürlich für einen jungen Menschen, der hier gerade so frisch von der Schule kommt und
ja, so wie ich halt
ja, ne? Ja. Und dann hier so anfängt, also das ist schon eine riesen Herausforderung. Mhm.
Gejobbt hatte ich auch vorher schon. Also Zeitung ausgetragen, Ferienarbeit in einer Fabrik und an der Dorftankstelle kassiert. Aber das hier, das war ein anderes Arbeiten. Das Balthasar hat Platz für 8 Kinder und 4 Jugendliche und dann noch deren Familien. Und die kommen nicht nur in der letzten Lebensphase und zum Sterben ins Haus. Also so ein Kinderhospiz ist vielmehr auch ein Wegbegleiter für die kranken Kinder und ihre Familien. Von der Diagnose hin bis zum Tod. Also viele kommen manchmal Monate oder Jahre lang immer wieder für ein paar Tage nach Olpe. Im Haus gibt es meistens eine 1:1 Betreuung. Das heißt, auf jedes Kind und auch jeden Jugendlichen kommt ein Pfleger oder eine Pflegerin. Oder in diesem Fall auch ein Zivi. Um mich erstmal heranzutasten, bekam ich die Aufgabe, mich um ein kleines Mädchen zu kümmern. Die war schwerst mehrfach behindert. Blond, ganz süß, sie hat viel gelacht, wenn wir in der Kuschelecke gespielt und ich ihr dann auch was vorgelesen habe. Ich erinnere mich nicht mehr an ihren Namen und auch nicht an ihr Alter oder an ihre genaue Erkrankung. Aber für mich als Neuling war es erstmal gut so, mich um sie zu kümmern. Es gab nämlich tatsächlich wenig zu beachten. Also sie krampfte nicht, sie hatte keine Magensonde, auch keinen künstlichen Darmausgang. Sie wurde nicht über eine Pumpe ernährt. Das alles habe ich bei den anderen Patienten gesehen, aber dieses kleine Mädchen hatte das nicht. Insofern dachte ich, ist ja alles easy. Die erste große Herausforderung für mich war dann aber das Windeln wechseln. Also ich hatte noch nie vorher sowas in der Hand gehabt. Wo ist da irgendwie unten? Wo ist da oben? Wo muss eigentlich der Po am Ende drauf liegen? Wie rum das Ganze? Wo ist der Klebestreifen eigentlich zum Zumachen? Irgendwie hatte mir das keiner so richtig gezeigt. Ich hatte schon oft gesehen, wie man eine Windel wechselt. Klar, weil ich in den ersten Tagen als Zivi natürlich auch viel mitgelaufen bin und den Pflegerinnen und Pflegern dabei über die Schulter geschaut habe. Aber das selbst zu machen war irgendwie nochmal was völlig anderes. Meine ersten Windeln saßen auch sicherlich nicht besonders bequem. Also ich glaube, ich habe sie grundsätzlich zu stramm zugemacht, aus der Angst heraus, sie könnten vielleicht wieder aufgehen. Ich glaube, dass sie gehalten haben, war wohl eher Glück als Verstand. Die zweite große Herausforderung bei diesem kleinen Mädchen dann, sie mit ihrem Brei zu füttern. Sie aß sehr, sehr langsam und ihre Eltern bestanden aber darauf, dass ich mir diese Zeit dafür nehme. Das habe ich auch immer getan. 1,5 Stunden hat das Mittagessen mit ihr gedauert. Da lernt man, geduldig zu werden, auch auf sein eigenes Mittagessen dann zu verzichten und tatsächlich auch eine Position zu finden, in der man so ein kleines Mädchen über 1,5 Stunden festhalten und auch gleichzeitig noch füttern kann. Den Eltern dieses kleinen Mädchens war es wichtig, dass sie ihre Nahrung so lange wie möglich eben noch oral einnahm. Der nächste Schritt wäre eine Magensonde gewesen, mit der man ihr dann Flüssignahrung über eine Pumpe hätte geben können. Das wollten sie aber noch nicht.
An das Gefühl kann ich mich noch erinnern, dass man auch ja, wusste, dass du verlässlich bist. Also wenn man mit dir was abspricht, dass das auch dann so gemacht wird oder dass du dich daran hältst oder auch Rückmeldungen gibst und sagst, Mensch, der Jugendliche war die letzten Tage anders, das ist mir aufgefallen. Da muss man ja sehr, sehr feinfühlig auch für sein.
Ja, verlässlich und feinfühlig. Also ich wollte natürlich schon, dass sich die Pfleger und auch die Eltern und natürlich auch diese kleinen Patienten auf mich verlassen können, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass das am Anfang echt anstrengend war. Also nach Feierabend bin ich mit dem Auto immer noch so eine halbe Stunde nach Hause gefahren, von Olpe bis nach Lennestadt. Mit meinem ersten eigenen Auto, einem alten VW Jetta. Und damals habe ich auch noch geraucht. Immer 2 Stück auf der Fahrt, das weiß ich noch. Und dabei laut Musik gehört, um irgendwie abschalten zu können. Ich kam dann irgendwie nach meinem Früh- oder auch Spät- oder auch Nachtdienst immer total platt zu Hause an. Also platt von der Arbeit und von diesen ganzen Eindrücken dort. Zum Beispiel auch von der Arbeit mit dem 11-jährigen Lukas.
Erinner dich mal zurück, der Lukas mag bis heute kein Wasser. Kannst Aua. Du dich noch erinnern? Das ist immer Aua, Aua. Aua.
Ja,
und ich glaube, das war ein Buch, das sind für jeden Neuen hier die Herausforderungen, Lukas zu waschen.
Mhm. Das war die Mutter von Lukas. Sie erinnert mich wieder daran, dass er durchs ganze Haus geschrien hat, wenn man ihn morgens früh auf einen Duschstuhl gesetzt und in die Dusche geschoben hat. Und dann, sobald der erste kleine Tropfen Wasser seine Haut berührt hat, ging's los. Aua, 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 aua. Die ersten Male komplette Überforderung. Eine Situation, in der man irgendwie drauf und dran ist, die Duschbrause einfach in die Ecke zu feuern und das Bad zu verlassen. Ja. Und dann? Das ist eigentlich keine Alternative. Also ich meine, das wäre ja Arbeitsverweigerung und wir wissen auch alle, was so eine ausbleibende Dusche anrichten kann. Also nee, das muss sein. Durchziehen. Dabei aber tatsächlich die Kontenance zu bewahren und irgendwie nicht völlig aus der Haut zu fahren, das ist nicht immer einfach für mich in dieser Zeit. Ich muss mir irgendwie immer wieder klar machen, es geht in diesen Situationen nicht um mich, sondern um die Patienten oder wie man im Balthasar zu sagen pflegt, die Gäste. Was mir allerdings immer geholfen hat in dieser Zeit, das war der lockere Umgang im Haus. Also ich habe gelernt, dass es in Ordnung und auch normal ist, auch mal Witze über eine Behinderung zu machen. So die Mama von Lukas, wenn die zum Beispiel Stress mit ihm hat, dann sagt sie sowas wie, ja dann geh doch, wenn es dir nicht passt. Also zu ihrem Jungen im Rollstuhl. Oder auch wenn jemand nicht sprechen kann, dann sind da immer wieder so Sätze gefallen wie, ja sag doch auch mal was dazu. Ein anderes Mädchen im Haus, Annalena, die musste immer sehr viele Tabletten nehmen. Und ihre Leber konnte das irgendwann gar nicht mehr so richtig verarbeiten und Lena war immer völlig grün im Gesicht und auch am ganzen Körper. Wir haben sie spaßeshalber immer Hulk genannt, also wie dieser grüne Superheld aus den Marvel-Comics. Und was von außen betrachtet vielleicht ja, im ersten Moment völlig geschmacklos wirkt, hilft aber in dieser Situation. Auch den Eltern der Kinder. Also es geht darum, gar nicht immer nur die Erkrankung oder die Behinderung zu sehen und was die Kinder vielleicht nicht können, sondern es geht darum, einen Menschen zu sehen. Im Laufe der 9 Monate habe ich gemerkt, dass ich lockerer wurde. Also Behinderungen wurden alltäglicher, so wie Muskeldystrophie. Das ist eine schwere Form von Muskelschwund. Im Balthasar gab es da mehrere Jungs, die an dieser Krankheit leiden. Ihre Muskeln werden da nach und nach zu fett. Bis irgendwann halt auch das Herz, also das ja auch eben ein Muskel ist, stehen bleibt, nicht mehr weiterarbeitet. Die Lebenserwartung meistens Anfang, Mitte 20. Die meisten dieser Jungs sitzen tatsächlich dauerhaft im Rollstuhl, können nur noch so ein bisschen ihre Finger bewegen. Geistig sind sie aber komplett fit und können auch noch sprechen. Die Frage, die ich mir da am Anfang aber immer gestellt habe, wie sagt man denen jetzt eigentlich Hallo? Also wie stellt man sich vor? Es ist ja gang und gäbe, dass man das mit einem Handschlag tut. Aber was ist, wenn dir dein Gegenüber seine Hand eben nicht entgegenstrecken kann? Also sagst du da nur Hallo und stellst dich einfach vor? Oder wirkt das vielleicht ein bisschen zu kühl? Oder drückst du deine Hand einfach in die des Gegenüber? Oder wirkt das vielleicht zu aufdringlich? Oder tut es ihm vielleicht auch weh? Keine Ahnung. Oder legst du ihm deine Hand einfach ungefragt auf die Schulter? Oder wirkt das vielleicht sogar noch aufdringlicher?
Natürlich, die Scheu, so auf jemanden zuzugehen, der auch im Rollstuhl sitzt, geht dann auch weg. Aber ja, die Unsicherheit, wie du die auch beschreibst, glaube ich, die hat am Anfang auch jeder. Und ich glaube, die verliert man, je mehr Kontakt man mit erkrankten Menschen hat.
Ich weiß nicht mehr genau, welcher von den Muskeldystrophie-Jungs das war, aber ich weiß, wenn die ihr Geschäft verrichten mussten, so, dann werden die ja mit dem Lifter übers Klo gefahren quasi. Ich weiß noch, dann hieß es halt immer, wenn wir den Arsch abwischen mussten oder gemacht haben, dass es, irgendeiner hat immer gesagt, na, gehst du jetzt erstmal wieder unter Tage, so, weil ja, man einfach, die wiegen ja auch teilweise echt so 100 bis 150 Kilo und wenn du dann halt da drunter liegst, dann ja, warst du tatsächlich irgendwie erstmal unter Tage und aber auch die haben dann so Späße gemacht.
Also ja, natürlich, es war ja erstmal schon eine peinliche Situation, wenn man Hilfe bei dem Toilettengang braucht, weil normalerweise ist man in solchen Situationen ja alleine, aber
ich glaube, dass tatsächlich auch die mir dann nachhaltig dabei geholfen haben, so damit umzugehen.
Ja, und was auch geholfen hat, einfach offener zu reden, also Fragen zu stellen. Und zwar sowas wie, ja, wie feste darf ich denn jetzt wischen? Oder tut's weh, wenn ich so mache? Oder darf es vielleicht ein bisschen fester sein? Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, die wir tagtäglich selber machen, aber jemand anderes nicht kann. Das zu übernehmen und auch aus einer ganz anderen, völlig anderen Perspektive zu tun, das ist erstmal gar nicht so einfach. Empathie ist da das Stichwort. Eine Sache, die bei mir zu diesem Zeitpunkt erst langsam kam.
Die Jugendlichen, die haben sich auch immer gefreut, wenn du da warst, ne? Weil man auch einfach nochmal mit so einem normalen jugendlichen Blick auf die Sache schaut, ne? Und du natürlich mit den Jugendlichen dann auch, was weiß ich, dann hast du ja mit denen mal PlayStation gespielt oder ihr habt euch über die neueste Musik unterhalten. Stimmt, und ja. Ja, oder auch wenn es mal darum ging, dass die in der Schule Probleme haben oder vielleicht eine Freundin haben möchten. So, das sind natürlich dann Themen, die dann vielleicht auch mit einem fast Gleichaltrigen dann auch lieber besprechen. Und da warst du ja auch immer ein guter Ansprechpartner, ne?
Und da wird mir tatsächlich erstmal so richtig bewusst, ja, mein Umgang mit Menschen mit Behinderung hat sich damals wirklich verändert. Also ich kam nach der Schule dorthin, ich wusste nicht, wie ich eine Maschine Wäsche anstelle. Ich wusste nur, ich will nicht zur Bundeswehr. Ich wusste nicht genau, welche Aufgaben mich dort erwarten werden, aber ich habe das einfach getan. Ich habe gelernt, Windeln zu wechseln. Ich habe auch gelernt, irgendwie schreiende Kinder ruhig zu stellen. Ich habe gelernt, einen Menschen und nicht seine Behinderung zu sehen.
Und deswegen finde ich das auch so schade, wenn manche Leute diesen Kontakt nie haben, weil da bleibt diese Barriere irgendwo immer bestehen. Ne?
Das stimmt, aber das ist so völlig, völlig normal und irgendwie so alltäglich. Ne?
Ja.
Und jemand im normalen Alltag würde irgendwie denken, oh Gott, ich muss jetzt hier jemanden mit Popcorn im Kino füttern oder so.
Das ja. war ja irgendwie dann im Dunkeln noch. Ne?
Ja, ja.
Großartig. Das sind manchmal so Situationen, da denkt man so, ja, da machst du dir ja keine Gedanken drüber.
Nee,
jemand sitzt im Kino und es ist dunkel, der sitzt ja. im Rollstuhl und kann seine Hände nicht bewegen und möchte Popcorn essen. Und dann musst du im Dunkeln das Popcorn anreichen. Ja. Und das ist natürlich auch schon mal lustig, wenn man dann anstatt den Mund die Wange trifft. Ja, wie normal das für einen später wird. Und das wäre für dich jetzt auch nach 10 Jahren immer noch relativ normal, dich, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Benni, ich brauche heute Abend ein bisschen deine Hilfe, ich glaube, dass du da total schnell wieder dann drin wärst. Ne?
Nach unserem Gespräch gehe ich mit Julia in den Aufenthaltsraum vom Kinder- und Jugendhospiz zurück. Und da sitzt Tim in seinem Rollstuhl. Tim kann nicht sprechen und muss immer wieder abgesaugt werden, weil sein Schluckreflex nicht richtig funktioniert. Tim ist an einen Monitor angeschlossen, der gleichzeitig sein Herz und auch seinen Pulsschlag kontrolliert. Ich gehe mal davon aus, dass Tim sich nicht mehr an mich erinnern kann, aber ich mich an ihn. Ich gehe zu ihm hin, ich nehme seine Hand und drücke sie ganz, ganz vorsichtig. Ich sage Hallo und ich rede mit ihm. Also eigentlich rede ich zu ihm, ohne darüber nachzudenken. Das passiert einfach.
Benni Bauerdiek war das über seine Erfahrung als Zivi in einem Kinderhospiz.
Deutschlandfunk Nova. 100.